diese Beruf kostet auch, dass jemand ein Herz hat, dass jemand menschlich denken kann.
Wie kann ich mich dann weiterentwickeln in diesem Job?
Das nimmt viel Raum in Anspruch.
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wake Up, Futter fürs Hirn. Mein Name ist Jenny.
Und mein Name ist Perdita. Heute reden wir mal über ein ungewöhnliches Thema, nämlich über Pflege und den Fachkräftemangel in der Pflege. Und ihr wundert euch vielleicht, warum soll ich mich damit so einem Thema beschäftigen? Ich bin auch noch jung und das Thema geht mich gar nichts an, aber ich kann euch sagen, das kann euch schneller erwischen, als ihr gucken könnt. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der war 25 und hatte einen schweren Autounfall und war dann erstmal für 1,5 Jahre stark pflegebedürftig. Also es kann einem durch einen Unfall passieren, dass man plötzlich auf Pflege angewiesen ist. Aber natürlich kann es euch auch passieren, dass plötzlich, ne, ihr merkt, eure Mutter oder euer Vater vergisst immer mehr, also Demenz steigt und plötzlich müsst ihr euch um die Pflege eurer Eltern kümmern, ne? Oder ein Familienangehöriger oder enge Freund, enge Freundin. Also es kann uns alle erwischen. Und was uns eigentlich auch zu dem Thema befasst hat, ist, wenn ihr euch erinnern könnt, in der Pandemie gab es doch immer dieses Klatschen auf dem Balkon für die tollen Pflegekräfte. Und ich frage mich, ja, was ist denn aus dem Klatschen geworden? Haben die wirklich jetzt mehr Anerkennung in der Gesellschaft oder nicht? Also deswegen, das ist heute das Thema. Aber bevor wir mal so ein bisschen inhaltlich einsteigen, wollen wir euch mal ein paar Zahlen und Fakten liefern.
Da haben wir ein paar Verrat für euch. Und zwar, wer ist denn überhaupt auf Pflege angewiesen? Das sind in Deutschland Ende 2024 knapp 5,7 Millionen Menschen. Diese Zahl stieg jetzt seit Dezember 2021 um die 700.000 Menschen an. Also es werden immer mehr. Und die Anzahl der Pflegekräfte in Deutschland betrug im Jahr 2024 etwa 1,72 Millionen. Und davon sind ungefähr 530.000 in Krankenhäusern beschäftigt.
Ja, und man muss sagen, die Anzahl der Leute, die es braucht, wächst. Aber wenn ihr genau zugehört habt, fehlen da plötzlich. Ja, das heißt 700.000 mehr pflegebedürftige Menschen, aber 800.000 weniger Pflegekräfte.
Und von den Pflegekräften sind ca. 1,25 Millionen meistens Frauen. Das sind Zahlen aus 2021. Und auch von den Pflegekräften haben wir in einigen Regionen über 40% über 50-jährige Pflegekräfte. Also auch eine Anzahl, die zeigt, bald gehen auch viele davon in Rente. Gleichzeitig werden bis 2030 ca. 300.000 und bis 2049 ca. 690.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Das heißt, es werden immer weniger Pflegekräfte. Zusätzlich werden die Pflegekräfte, die es jetzt gibt, bald in Rente gehen, aber wir brauchen immer mehr. Und natürlich haben wir auch mehr Pflegebedürftige dadurch, dass eben dann zum Beispiel die jetzt verrenteten Pflegekräfte vielleicht auch dann mal pflegebedürftig werden.
Das heißt, insgesamt weniger Pflegekräfte, aber mehr Leute, die gepflegt werden müssen. Das heißt, das System steht eigentlich vor einer Zerreißprobe. Und was mich bei diesen ganzen Zahlen und Fakten aber total überrascht hat, das habe ich auch nicht gewusst, dass 86% der pflegebedürftigen Menschen zu Hause versorgt werden. Und 3,1 Millionen bekommen sogar Pflegegeld und werden überwiegend durch eigene Angehörige gepflegt. Weitere 1,1 Millionen Pflegebedürftigen leben noch bei sich zu Hause und werden zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste versorgt. Und auch bei den zu Hause betreuten Personen sind 680.000 Menschen mit dem niedrigsten Pflegegrad 1. Also das heißt, sie können jetzt zum Beispiel noch selber zur Toilette gehen und selber essen Aber man muss auch sagen, es gibt einfach auch noch ganz viele, die pflegebedürftig sind, aber gar kein Pflegegeld beantragt haben. Also das kann ich jetzt sagen, so von meinem Vater zum Beispiel, als er an Krebs erkrankt ist, ne, der hatte definitiv Anspruch auf Pflegegrad. Den hat er aber aus Stolz nicht in Anspruch genommen und hat seiner Frau das überlassen, dass sie ihn pflegt. Obwohl die damit auch völlig überfordert war. Also das heißt, auch man sieht den großen Druck auf die Angehörige. Und dann zum Beispiel, wenn jemand dement ist oder so, das ist ja jemand, oder ne, jemand ist schwerst pflegebedürftig. Das heißt ja, du hast 24-Stunden-Job, 7 Tage die Woche. Also, ne, wo eigentlich jemand da sein muss. Also eine sehr hohe Belastung für Angehörige. Genau, und jetzt habe ich ja gerade was von Pflegegraden erzählt. Jenny, vielleicht wissen da draußen Leute gar nicht, was so Pflegegrade sind und was die so bedeuten. Vielleicht kannst du mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erhellen.
Ja, vor allem, wo du gerade sprachst, von der Belastung für die Angehörigen. Also wir wollen ja eigentlich sicherstellen, es ist ja schön, wenn man Leute zu Hause pflegen kann und möchte, aber das ist ja auch zeitaufwendig und bedarf ja auch bestimmter Hilfsmittel. Darum geht es bei den Pflegegraden, dass eingeschätzt wird, wie pflege- und hilfsbedürftig ist eine Person. Es gibt 5 Grade und die werden anhand verschiedener Checklisten möglichst objektiv eingeschätzt. Das macht der MDK, das ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen. Und man muss aber erstmal einen Antrag stellen, bloß weil die Person eben diese und diese Sachen erfüllt, die man sich im Internet durchgelesen hat, heißt das nicht, dass man gleich Anspruch darauf hat, sondern da muss ein Antrag gestellt werden an den MDK und dann kommt noch ein Begutachter oder Begutachterin und tut das nochmal überprüfen und dann wird dieser Pflegegrad ausgestellt. Manchmal ist es aber gar nicht so ganz akkurat mit dem, was die Angehörigen oder die zu pflegende Person selber für eigentlich richtig hält. Und dann kann nochmal Einspruch eingelegt werden. Aber das dauert dann alles nochmal ein bisschen. Und in der Zeit hat man dann auch keine Unterstützung. Und die Unterstützung, um die es geht bei den Pflegegraden, sind ganz viele. Zum einen das Pflegegeld, weil stellt euch vor, ihr müsst viel eure Mutter pflegen, dann könnt ihr nicht so viel arbeiten gehen. Das heißt, euch fehlt auch Geld. Gleichzeitig braucht ihr auch Geld, um halt Lebensmittel zu besorgen, um auch vielleicht mehr zu waschen an Wäsche, die anfällt. Also solches Geld, aber auch Hilfsmittel. Also wenn ihr im Rücken schonen pflegen wollt, wäre halt ein höhenverstellbares Bett toll. Oder auch wenn die Mama nicht mehr gut aufstehen kann. Auch, dass die Dusche vielleicht geebnet werden kann. Also solche Sachen, dass man auch ein Zuhause hat, in dem man noch leben kann. Das sind auch Gelder, die anfallen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass es dieses Geld gibt. Aber viele Menschen wissen eben nicht, dass ihnen Unterstützung zusteht. Und deshalb nochmal hier an alle, dass ihr das auch weiter sagen könnt, das steht euch zu rechtlich, aber es muss halt beantragt werden. Und auch wenn da rauskommt, dass ihr vielleicht Anspruch habt auf weniger Geld, als ihr braucht, dann könnt ihr da auch immer noch Einspruch einlegen. Der MDK, der muss es halt erstmal prüfen und deshalb ist es echt wichtig, diesen Antrag zu stellen. Und viele wissen das leider nicht.
Ja, und was auch passieren kann, ist, dass gerade, das weiß ich jetzt zum Beispiel von meiner Schwiegermutter, ja, die wollte jetzt nicht so zeigen, wie bedürftig sie ist und hat sich dann extra bei dem Besuch richtig angestrengt, ja, damit es gut rüberkommt. Und das war dann halt wirklich richtig kontraproduktiv, weil so, was sie da gezeigt hat, das hat sie mal für diese 1-2 Stunden, wo die Person da war, aufrechterhalten können. Aber sonst sah es eigentlich, ne, mit ihrer Pflegebedürftigkeit ganz anders aus. Nämlich sie brauchte sehr viel mehr Unterstützung. Aber da ist dann auch so ein gewisser Stolz dabei. Also man will ja auch nicht als bedürftig rüberkommen. Und ne, also ich glaube, da ist jetzt meine Botschaft, ja, wenn du Hilfe brauchst, hast du auch Anspruch auf diese Hilfe. Und dann nimm dir auch die Hilfe. Jetzt ist mal die Frage, also wir wollen ja auch an der Stelle vielleicht auch ein bisschen diesem Fachkräftemangel entgegenwirken, indem wir einfach mal zeigen, ja, wäre das nicht was für euch vielleicht, auch dieser Beruf? Also das habt ihr ja gerade die Zahlen gehört. Also wenn ihr einen sicheren Job wollt, dann ist das auf alle Fälle eine Option. Solltet natürlich Menschen lieben, also sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen ungünstig. Was jetzt auch seit einigen Jahren wirklich neu ist, es gibt so eine generalistische Ausbildung in der Pflege. Das heißt, wo Alten-, Gesundheits-, Kranken- und Kinderkranken-Pflegeberufe zusammengefasst worden sind. Das heißt, dass man auch Pflegekräfte in unterschiedlichen Bereichen einsetzen kann. Das ist so der Vorteil. Der Nachteil ist, dass man halt jetzt nicht so spezialisiert auf eine bestimmte Personengruppe ausgebildet wird. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Pflege, sag ich mal, von einer 85-jährigen dementen Frau schon was anderes ist, als ein 5-jähriges krankes Kind zu pflegen. Also da gibt es schon Riesenunterschiede. Was jetzt auch, glaube ich, auch gerade noch mal frisch beschlossen worden ist, dass es jetzt auch eine verkürzte Berufsausbildung in dem Bereich gibt, nämlich auf 18 Monate. Das ist die Pflegeassistenz, ne? Und man kann sich da auch weiterbilden. Und die Möglichkeit, in so einen Pflegeberuf einzusteigen, da reicht auch schon ein Hauptschulabschluss. Aber auch Abbrecherinnen und Abbrecher, Schulabbrecher können grundsätzlich auch in den Pflegeberuf einsteigen. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel man da so verdient, das kann so 3.300 so bis 3.900 brutto im Monat. Also ich habe auf Stepstone geschaut, was die so verdienen. Also das ist so ein Bruttogehalt. Und man muss sagen, in den letzten Jahren sind schon die Gehälter in der Pflege gestiegen, weil es einfach auch einen Fachkräftemangel gibt. Aber wie sieht's denn aus so in so einer Ausbildung? Ich habe gelesen, dass zwar die Zahl der Azubis steigt in dem Bereich, aber dass 30% die Ausbildung wieder abbrechen. Und Jenny, ich habe ja damals von dir mitbekommen, dass du auch die Ausbildung abgebrochen hast. Vielleicht erzählst du mal, was du genau gemacht hast und auch vielleicht, was die Gründe waren, warum du die Ausbildung abgebrochen hast.
Ja, so bin ich ja erst bei GLL gelandet, weil ich nach dem Abbruch meiner Pflegeausbildung ganz dringend eine Kehrtwende brauchte und auch weg aus meiner Stadt musste. Ich habe meine Ausbildung angefangen 2019. Ich war der letzte Jahrgang, der noch nicht in der generalistischen Ausbildung war, sondern ich habe Kinderkrankenpflege angefangen zu lernen. Ja, und ich habe auch angefangen aus voller Überzeugung. Also ich hatte richtig Lust auf den Beruf. Und das hat mir auch die ersten Monate auch Freude bereitet. Ich habe ganz viele tolle Sachen gelernt. Das ist nämlich schon ein recht anspruchsvoller Beruf, wo man viel lernt. Also sehr, sehr viel über den Körper, sehr viel darüber, akkurat und schnell zu reagieren. Und dann recht schnell habe ich dann gemerkt, boah, ich weiß nicht, mir geht's nicht so gut. Und es lag bei mir vor allem an diesem krassen Kontrast zwischen Berufsschule und Praxis. Also in der Berufsschule bekomme ich gesagt, wie toll ich doch pflegen kann und das kann ich machen, jenes kann ich machen und wie ich mir Zeit nehme für die Sachen, wie ich mir Zeit nehme für meine Berechnungen. Man muss ja auch rechnen währenddessen, die Dosen neu berechnen, vor allem bei Kindern. Das macht nicht jede Apotheke dann automatisch, das machst du selber. Und auch Bilanzen, also wie viel hat die Person gerade auch abgenommen, neu zugenommen, ausgeschieden, Windeln wiegen und so. Und dann lerne ich das, wie ich gut pflege und dann ist in der Praxis aber keine Zeit dafür. Und dann bin ich eigentlich ja als Auszubildende vom Gehalt, aber auch von meinem Wissensstand ja nur eine Plus Eins, ne, da um zu lernen, aber bekomme dann schon direkt meine eigenen Patientinnen. Also ich habe dann 7 Patientinnen gleichzeitig versorgt und habe noch die Aufgaben der anderen erledigt, weil ich als Azubine ja irgendwie wurde erwartet, dass ich ja Zeit habe, für andere Aufgaben zu erledigen. Das heißt, ich habe genauso viele Patientinnen versorgt wie meine Kolleginnen und die haben mir dann noch extra Aufgaben gegeben. Und dann kam ich am Ende gar nicht mehr durch mit meinem Tag und ich war echt, echt erschöpft und es hat sich nicht angefühlt wie Lernen. War einfach super anstrengend und für mich auch der Schichtdienst, das habe ich irgendwie unterschätzt persönlich. Und da habe ich auch das Gefühl, ja, wurde ich nicht so gut auch darauf vorbereitet, dass das wirklich anstrengend sein kann und dass man sehr, sehr viele Wechsel hat. Ja, und ich habe halt gemerkt, das hat mich super gestresst und vor allem fand ich es auch schade, dass ich in der Praxis halt selten Ansprechpersonen hatte. Also ich habe so viel auf Gutdünken gearbeitet, ich hatte manchmal echt Angst, Sachen falsch zu machen und da kann ja wirklich was falsch passieren. Und das hat mir schon dann lag ich noch abends im Bett und dann hatte ich noch das Bimmeln der Monitore im Kopf und dachte mir, oh, ob ich das vorhin richtig gemacht habe. Und das ist schon gruselig, weil du hast das Leben dieser Menschen in der Hand und sollst eigentlich gerade lernen, dich gut damit zu fühlen und sicher zu fühlen. Aber die meiste Zeit habe ich mich sehr unsicher gefühlt und habe es trotzdem machen müssen. Ne? Ja, und das war dann schon, was mich dahin geleitet hat, dann zu sagen, nee, das kann ich nicht machen. Vor allem halt, weil ich nicht so pflegen kann, wie ich es gerne würde.
Das ist halt wirklich etwas, was auch die anderen so im Durchschnitt bei den Befragungen so geantwortet haben. Also einfach schon, dass man in den Praktika verheizt wird. Du beschreibst das jetzt eigentlich ganz gut, das muss man ja gar nicht ergänzen. Und auch diese fehlende Anleitung, weil das ist ja klar, weil wenn weniger Personal, dann versuchen alle einfach nur das, was nötig ist, irgendwie zu wuppen. Und dann fehlt dann einfach auch die Zeit, wirklich was gut zu erklären. Und was sich auch zeigt, ist, es gibt auch nicht genügend Lehrkräfte in dem Beruf. Also es gibt auch einen Mangel an Ausbilder und Ausbilderinnen in dem Bereich. Und man muss sich sagen, ich denke mir auch, die Ansprüche von jungen Menschen an ihren Arbeitsplatz haben sich verändert. Ich denke mir mal, so diese Generation, na, Arbeit ist hart, da musst du durch, egal wie es dir geht, schleppst dich dahin und machst es und jammerst nicht und so. Also da achten junge Menschen schon mehr drauf, dass die Work-Life-Balance dann schon einigermaßen irgendwie okay ist und deswegen auch so planbare Arbeitszeiten und nicht immer ad hoc gerufen werden und einspringen müssen, was ja oft passiert, wenn so viele Leute fehlen, ne? Und aber auch die Wertschätzung. Also, ne, du leistest eine gute Arbeit und pflegst gut, dann willst du aber auch die Anerkennung und auch, was gibt es denn für Entwicklungsperspektiven? Wie kann ich mich dann weiterentwickeln in diesem Job? Da gibt es jetzt nicht so viel Möglichkeit. Also ich glaube, du kannst dann Praxisanleiterin werden. Das heißt, arbeitest du die Leute ein, dann kannst du vielleicht, ne?
Also man kann auch verschiedene Extraqualifizierungen erwerben. Im Endeffekt tut sich dadurch nicht die Arbeitsbedingungen, der Stress oder auch das Gehalt. Es verändert sich nicht großartig.
Gut, aber du hast jetzt ja auch einiges beschrieben, so aus dem Arbeitsalltag. Also vielleicht kannst du uns einfach auch nochmal mitnehmen. Vielleicht fangen wir mal mit dem Negativen an und vielleicht kannst du auch aus deiner eigenen Erfahrung sagen, was ist es auch, was den Beruf so schön macht?
Genau, was Petita vorhin schon erzählt hatte mit dem durchschnittlichen Gehalt von Pflegekräften aktuell, da sind wir bei 3.300 bis 3.900 € brutto im Monat. Da von den Arbeitsbedingungen her, das ist eben schon sehr vielschichtig und komplex. Also es ist halt ein Schichtdienst, weil Tag und Nacht müssen Leute gepflegt werden. Das heißt, man hat eine Frühschicht, da wo ich damals gearbeitet habe, ging die von 6 bis 14 Uhr. Dann hast du deine Spätschicht von 14 bis 22 Uhr und dann hast du deine Nachtschicht. Und alle müssen mal im Wechsel diese Schichten übernehmen. Das heißt, wenn du Lust hast, diesen Beruf zu machen, dann darfst du dich darauf einstellen, dass eben diese Zeiten auf dich zukommen. Was auch mal schön sein kann, ne? Also ich habe Frühschichten geliebt. Ich fand das toll. Ich stehe gerne um 4 Uhr morgens auf und bin um 14 Uhr schon durch. Aber Nachtschichten waren für mich der absolute Horror. Also das kann man sich halt nicht aussuchen. Aber es sind halt alles mal dabei. Man lernt die Patienten mal in jedem Zustand des Tages kennen. Dann ist es halt so, dass natürlich so auch die Ausstattung auf den Stationen oder im Krankenhaus ist immer anders, als man das vielleicht vorher denkt. Dann lernst du eine Ausbildung, mit diesen Geräten umzugehen, hast in der Klinik andere. Und ja, vor allem eben dieser Schichtdienst, ich glaube, das ist, was man gut vorher wissen muss, weil dadurch geht halt viel auch an sozialer Interaktion verloren. Ich weiß noch, ich war eine der wenigen, die eine Ausbildung angefangen hat, während viele meiner Freundinnen angefangen haben zu studieren. Und ich konnte dann halt vielleicht mal mittwochs früh vor meiner Spätschicht, so, da konnte keine Person. Da habe ich halt samstags gearbeitet und sonntags auch und feiertags auch oder bin halt mal spontan eingesprungen. Und da halt noch Leute zu finden, die dann da mithalten können und die regelmäßig zu sehen und Kontakte zu pflegen oder auch Menschen, die dafür Verständnis haben, ist nicht immer so leicht. Leider. Und natürlich vor allem für Menschen, die dann auch eine Familie haben, ist es nochmal zusätzlich eine Belastung.
Also was ich immer wieder höre, ist, dass die Leute über diese hohe Dokumentationspflichtbelastung fluchen. Also dass man sich da irgendwie einen Wolf dokumentieren muss. Also dass du wirklich jeden Handstrich dokumentieren musst, weil das dann abgerechnet wird oder so. Und dass das einfach auch sehr viel Zeit frisst. Kannst du das bestätigen?
Ja, absolut. Ich weiß noch, ich habe nur meine 7 Patienten versorgt, dann noch die andere Sachen gemacht von anderen KollegInnen auf der Station. Und dann durfte ich noch dokumentieren. Und schon hatte ich eine Überstunde drin. Weil bis du mal alles, was du am Tag gemacht hast, gescheit dokumentiert hast, dazwischendrin kommst du ja nicht dazu. Das ist eine Wucht. Und sich auch noch daran zu erinnern, ne, die Werte werden eigentlich aufgezeichnet, aber ne, manchmal verzögert sich die Medikamentenvergabe. Wann habe ich welches Medikament vergeben? Wann wurde die Person dorthin gefahren? Um wie viel Uhr war so und so viel Gramm in der Windel? Das nimmt halt viel Raum in Anspruch und das führt halt zu Überstunden.
Also ich denke mir mal, dass das halt einfach auch manchmal so eine Überbelastung im System ist und ne, durch solche überbordenden, auch bürokratischen Pflichten dann einfach schwer wird und dass dann einfach auch viele aufhören, weil also das, was den Beruf so liebenswert macht, dass dafür so wenig Zeit bleibt. Aber vielleicht bleiben wir auch mal bei dem Thema, was macht denn diesen Beruf dann auch so besonders? Also was ist dann auch das Schöne an diesem Beruf?
Ja, also als ich damals eingestiegen bin, war für mich schon echt was Tolles, eben Menschen zu begleiten, also zu wissen und auch so da zu sein, ne? Menschen, die in der Klinik sind, also ich habe ja eine stationäre Pflege, das ist ja ein Ausnahmezustand, also wenn du da arbeitest, dann ist es für dich täglich Brot, aber für die Menschen, die dorthin kommen, ist es ein Ausnahmezustand, boah, ne? Ich bin in der Klinik, auch für die Eltern und dann aber da zu sein, zu sagen, ne, hey, ne, ihr Kind ist in guten Händen oder sie sind in guten Händen und wir versorgen sie hier adäquat, das ist eigentlich echt eine schöne Sache, Leuten da Angst zu nehmen, Leute zu begleiten, aber auch selber wirklich sich um körperliche Angelegenheiten zu kümmern, also auch zu sehen, oh, es wird besser oder auch schnell zu agieren, wenn es schlechter wird und zu wissen, puh, ne, ein Glück mache ich diesen Beruf, weil sonst wäre die Person jetzt hier schon auf dem Gang, leg die da schon. Also es ist ein Beruf mit viel Verantwortung, was einem aber auch viel geben kann, zu wissen, ich kann das, ne, ich kann mich gut um andere Menschen kümmern. Andere Menschen sind bei mir sicher und begleite halt auch andere Menschen und auch in ihren schlimmsten Tagen bin ich da, ne? Und lass die nicht alleine.
Ja, und du bist halt diejenige, die dann dafür sorgt, dass die Menschen auch weiterleben können, ja, oder auch sozusagen in der letzten Phase ihres Lebens, ne, dass da noch was Wunderbares passiert. Oder ne, dass da ein Mensch ist, der sich um mich kümmert und vielleicht auch mit mir redet. Also manchmal, für manche Menschen sind die Pflegekräfte die einzigen Menschen, mit denen sie noch Kontakt haben. Ja, und ein wichtiges Thema, was wir auch ansprechen wollen, ist, wer pflegt uns denn? Und in dieser ganzen Debatte um Migranten und wie jetzt auch in der aktuellen politischen Diskussion immer über das Thema Migranten und Geflüchtete geredet wird, ist ja ganz gruselig und furchtbar. Deswegen wollen wir auch in diesem Podcast drüber reden, welche Rolle Migranten, Geflüchtete in der Pflege spielen. Und Jenny, da haben wir ein paar sehr krasse Zahlen rausgefunden.
Ja, denn Migrantinnen und Migranten spielen eine sehr große Rolle für unsere Pflege und für unser Wohlergehen. Das muss man wirklich mal klar sagen und benennen. Inzwischen kommt fast jede fünfte Pflegekraft aus dem Ausland. Das sind jetzt 2024 17,8%. Im Vergleich dazu 2013 waren es 5,5%. Und das Wachstum in der Pflegebeschäftigung, also wie viele Menschen jetzt neu anfangen und dazukommen, geht seit 2022 ausschließlich auf das ausländische Personal zurück. Also nur weil wir Menschen haben, die herkommen nach Deutschland und diesen Beruf neu beginnen, haben wir überhaupt ein Wachstum in der Zahl der Menschen, die uns pflegen. Und trotzdem sind es ja immer weniger.
Ja, also es verlassen uns mehr als neue dazukommen.
Ja.
Aber die dazukommen, das Wachstum, was da ist, das sind ausschließlich Leute, die aus anderen Ländern kommen.
Insgesamt arbeiten über 300.000 ausländische Pflegekräfte in Deutschland. Und insgesamt hatten rund 32% der Pflegekräfte einen Migrationshintergrund und etwa 29% eine eigene Einwanderungsgeschichte.
Also, dass die Eltern aus einem anderen Land gekommen sind.
Ja, und im Gesundheitswesen gibt es seit 2015 10-mal so viele Beschäftigte aus Syrien, 18-mal so viele aus den Philippinen und 10-mal so viele wie aus Indien. Also in den letzten 10 Jahren ist es auch sehr stark gestiegen.
Ja, also ihr seht, ne, dass einfach auch Leute, die aus Flucht gekommen sind, ne, mittlerweile in Deutschland auch wirklich helfen, überhaupt, dass die Pflegesituation irgendwie gemeistert werden kann. Und man muss aber auch sagen, dass Deutschland da in einem globalen Wettbewerb um medizinisches Personal ringt. Also, weil es gibt natürlich andere Länder, die haben genauso einen Pflegekräftemangel und versuchen, Leute aus dem Ausland, ne, zu gewinnen, bei sich zu arbeiten. Und das heißt, dass Deutschland eigentlich versuchen muss, da attraktiver zu werden. Die deutsche Bundesregierung hat das gemacht, indem sie zum Beispiel Abkommen schließt mit einzelnen Ländern oder Vereinbarungen trifft für die Fachkräfte der Zuwanderung. Es gibt zum Beispiel auch das Programm Triple Win, oder das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das ist also ein sehr deutsches Wortmonster, ne? Aber gleichzeitig ist es auch so, dass dieses Anwerben von Pflegekräften immer schwieriger wird, weil die Leute im Ausland mitbekommen, dass halt hier Diskriminierung und Rassismus zunehmen und dass Leute hier, ne, die aus einem anderen Land kommen, überhaupt nicht gut behandelt werden und dass es bei der Willkommenskultur mehr als mangelt und dass das dann dazu führt, dass sie dann lieber in Länder gehen, ne, wo das nicht so krass ist. Also das macht es natürlich für die Leute, die dringend, händeringend Leute für ihre zum Beispiel Altenheime suchen, Seniorenheime suchen, dass die Leute finden. Und ich weiß das, also bei uns in Passau gab es auch ein Programm, wo es gezielt darum ging, spanische Pflegekräfte zu gewinnen. Und die meisten sind wieder zurück in ihr Heimatland gegangen, weil sie einfach hier in Deutschland emotional und sozial sich ausgegrenzt gefühlt haben und sich einfach nicht wohl gefühlt haben. Und wenn du so einen Beruf machst, also das, was du ja auch gesagt hast, du, das ist ja auch ein sehr fordernder Beruf, wo du nach Hause kommst und wirklich ausgelutscht bist. Und wenn du dann auch noch so dieses Gefühl bekommst, weißt du, ich bin nicht willkommen, die Leute wollen mich gar nicht hier haben, obwohl du jetzt den ganzen Tag so viel wertvolle Arbeit geleistet hast. Also dann kann man schon manchmal nachvollziehen, dass die Leute dann gehen oder gar nicht erst kommen.
Ja, es ist nicht nur das Emotionale und die Anerkennung, es ist leider auch so, dass die finanzielle Anerkennung von Menschen aus dem Ausland, die hier in der Pflege arbeiten, geringer ist als das, was Menschen aus Deutschland hier verdienen für ihre Pflege, die genauso gut ist, was halt viel an diesem Problem auch liegt, der Anerkennung. Dann stellen wir halt viele ausländische Fachkräfte ein als Pflegeassistenz oder Pflegehilfe. Die dürfen da offiziell weniger machen, machen es wahrscheinlich trotzdem, aber verdienen dann weniger Geld. Also das ist auch so ein bisschen, wir brauchen die Leute, werben sie an, aber dann, oh, ne, wir können es nicht anerkennen, naja, dann geben wir dir halt weniger Geld. Also das ist auch noch eine zusätzliche Sache, die echt unangenehm ist, wenn man sich mal vor Augen hält, dass wir diese Menschen wirklich dringend brauchen.
Es gab eine große Untersuchung zu dem Thema ausländische Pflegekräfte, Ärzte vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, die im großen Stil auch Leute befragt haben, wieso die Situation für sie ist, hier zu arbeiten. Und da haben 44% der Befragten haben einfach wirklich von Diskriminierungen berichtet, die immer am Arbeitsplatz passieren. Und beispielsweise, dass sie schlechter behandelt werden, dass Patienten einfach ganz furchtbar mit ihnen umgehen. Also ich habe das mal live bei einem Besuch im Krankenhaus erlebt. Da war ein syrischer Arzt und die Patientin, die im gleichen Zimmer wie meine Freundin lag, die hat den geduzt und wie den letzten Dreck behandelt. Also und wirklich war einfach nur unverschämt. Also das wird oft berichtet, aber natürlich erleben sie das auch im öffentlichen Raum, im Bus, beim Einkaufen, ne? Und über ein Viertel erlebt es dann auch im Umgang mit Behörden. Also wenn sie zum Beispiel ihr Arbeitsvisum verlängern müssen oder irgendwie beim Amt irgendwas erledigen müssen und vielleicht auch nicht perfekt Deutsch sprechen. Also das höre ich auch immer wieder. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn es so Diskriminierungsfälle gibt, die Ihnen auf der Arbeit passieren, und das sind ja fast die Hälfte, die das berichtet, nur 7%, denen das passiert, berichten das den Arbeitgeber. Oder sie haben einfach Angst, dass sie dann wieder nach Hause müssen. Und viele haben ja ganz viel zu Hause aufgegeben und haben ja oft auch finanzielle Verpflichtungen gegenüber Familienangehörigen zu Hause, ja, wo sie einfach jetzt auch Geld schicken, damit die Familie überlebt. Also das ist schon, sind schon krasse Situationen.
Ja, also fühlt euch da vielleicht mal echt rein. Stellt euch vor, ihr geht aus eurem Heimatland weg, sucht nach besseren Optionen oder musstet auch weg, weil es nicht mehr auszuhalten war. Kommt hierher, ne? Wollt Menschen helfen für weniger Geld als die Deutschen und für weniger Anerkennung und dann werdet ihr noch ständig beleidigt und diskriminiert, sowohl auf Arbeit als auch im Alltag. Ich glaube, da vergeht einem recht schnell die Laune. Gleichzeitig wird gesagt, oh wie toll, dass ihr das macht, wir brauchen euch so dringend. Ja, und was dann auch so eine Sache ist, was ich vorhin schon angesprochen hatte, so auch das mit der Qualifikation, das erleben wir ja ganz, ganz oft, dass Menschen hierher kommen mit echt tollen Abschlüssen und auch mit für uns, ne, Ingenieure, ÄrztInnen, alles Mögliche an Fachpersonal. Und dann ist dieses riesige Bürokratiemonster vor uns. Oh, wie erkennen wir das an? Wie entspricht das hier unseren Qualitätsniveaus, unseren Dokumenten? Und dann am Ende landen nämlich nur 52% der ausländischen mit Neukolleginnen hier eigentlich in ihrem richtigen Qualifikationsbereich und die meisten halt eher geringer, was halt auch bedeutet, weniger Geld, weniger Anerkennung.
Also das haben wir aktuell. Bei uns ins Café Deutsch kommen ganz, ganz viele Ärzte und Ärztinnen, um Sprache zu lernen. Und ganz viele sind ausgebildete Ärzte und arbeiten hier als Pflegeassistenzkraft.
Da müsst ihr euch vorstellen, wie krass, dass sie es dann trotzdem noch machen und sagen, na gut, ne, dann mache ich das halt. Wenn das ist, wie ich irgendwie meinen Beruf hier noch halbwegs ausüben kann, dann mache ich das halt so und helfe, wo ich kann und bin froh, dass ich einen Job habe. Aber wenn man sich überlegt, auch an ÄrztInnen mangelt es bei uns, vor allem im ländlichen Raum.
Da kommen natürlich Hürden hinzu, das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Also viele können einfach nicht gut Deutsch und wenn du in der Pflege bist, musst du mit Menschen kommunizieren. Die Menschen müssen wissen, was du da machst, warum du das machst. Du musst in Anleitungen geben. Also deswegen ist es schon wichtig, dass du auf einem sehr hohen Niveau Deutsch sprechen und verstehen kannst. Aber da hapert es halt. Also 65% der Leute strugglen mit Deutsch lernen. Aber was für die meisten wirklich jetzt aktuell, also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber bei uns hier in Passau ist es anscheinend richtig krass. Du hast so lange Visumszeiten und dein Visum läuft eigentlich ab, aber du kriegst gar keinen Termin beim Ausländeramt, um dein Visum zu verlängern. Also unglaubliche Wartezeiten bei den Ausländerbehörden. Und ich meine, ich kenne Leute, die bei der Ausländerbehörde arbeiten. Also die arbeiten Tag und Nacht und bis zum Umfallen und haben auch einen Riesenmangel an Personal. Und wie gesagt, auch die Anerkennung deiner Qualifikation dauert auch einfach unfassbar. Manche müssen eigentlich haben als Ärzte gearbeitet und müssen hier eigentlich fast das komplette Studium nochmal machen. Und dann denkst du so, gleichzeitig haben wir so viel Mangel. Also das ist wirklich nicht logisch nachvollziehbar. Ich verstehe, dass man, wenn man medizinisch und pflegerisch arbeitet, muss das natürlich Standards entsprechen. Aber ich glaube, dass wir uns in Deutschland da auch sehr, sehr, sehr behindern mit diesem riesen Bürokratiemonster. Ja, und was sind denn noch Gründe, warum Leute vielleicht dann doch nicht so lange in Deutschland bleiben, obwohl sie hier gebraucht werden?
Ja, also natürlich ist es so, wenn du dein Heimatland verlässt, dann verlässt du eben dein Heimatland und auch Teile deiner Familie. Also viele Menschen, die hierher kommen, die haben noch enge Angehörige im Ausland und wünschen sich natürlich, dass diese nachkommen können. Aber klar, wenn ich könnte, würde ich im Bestfall auch wieder zurückgehen in meine Heimat, zu meiner Familie zurück, wo ich die Sprache spreche, wo ich akzeptiert werde. Und natürlich, dann verdienst du hier weniger oder kannst auch erst später anfangen zu arbeiten und möchtest währenddessen deine Familie noch unterstützen. Also 56% der ausländischen Menschen, die dann hier in der Pflege arbeiten, unterstützen dann weiterhin noch finanziell ihre Angehörigen von ihrem geringen Gehalt. Also das ist auch ja eine zusätzliche Last und eine Hürde.
Ja, und was kann sie bewegen, hier zu bleiben? Also auf alle Fälle ist es auch einfach eine langfristige Perspektive. Und jetzt aktuell, weil das auch mit dem Visum und darf ich bleiben, darf ich nicht bleiben, wenn du da in der Schwebe bist, bleiben Leute jetzt kurzfristig, also auch 65% von denen, die befragt worden sind, sagt, ja, ich bleibe jetzt noch die nächsten Jahre hier, muss halt meine Familie unterstützen. Aber nur knapp die Hälfte können sich vorstellen, wirklich sehr lange in Deutschland zu bleiben, also länger als 5 Jahre. Und das liegt oft daran, dass sie mit ihrem Leben hier nicht zufrieden sind. Also sie arbeiten den ganzen Tag und dann ist aber drumherum das Soziale und Emotionale, was ja ganz wichtig ist für die Lebensqualität, das passt dann halt nicht, weil einfach viele Menschen einfach sehr diskriminierend, ausgrenzend und dann auch teilweise rassistisch sind. Und was aber die Bleibeperspektive erhöht, ist natürlich eine Anerkennung ihrer Qualifikation, eine Bleibeperspektive, aber auch, dass sie das Gefühl haben, ich werde wertgeschätzt. Ich kann selber etwas bewirken. Ich habe rechtliche Sicherheit, dass ich hier bleiben kann. Ganz wichtig ist natürlich für viele, dass auch die Familie nachkommen kann. Und wenn das Faktoren sind, die berücksichtigt werden, dann hat man sehr, sehr treue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich denke mir, das ist das, was jede Einrichtung eigentlich aktuell braucht, Leute, auf die sie sich verlassen kann.
Ja, weil es reicht eben nicht nur zu sagen, oh, kommt her, wir haben freie Stellen, ihr könnt hier arbeiten, sondern hey, wir bieten euch auch was. Wir bieten euch hier ein schönes Leben, ein sicheres Leben, einen Zugang zum gesellschaftlichen Leben auch. Und ich glaube, das ist echt etwas, wo wir aufstocken dürfen.
Und jetzt gehen wir mal raus mit dem Thema, was muss denn getan werden, um den Pflegenotstand zu beheben? Also was wären denn jetzt so deine Punkte, die dir jetzt aktuell gleich einfallen?
Also was mir natürlich gleich einfällt als Person, die die Ausbildung abgebrochen hat, halt bessere Ausbildungsbedingungen. Man hat jetzt ja gesehen, 30% brechen die Ausbildung ab. Ich glaube, wäre ich besser betreut worden, dann hätte ich das Gefühl bekommen auch, ich habe mich auch öfter mal beschwert über Stationen, die auch gar nicht gingen, wo ich auch wirklich als Auszubildende wie Dreck behandelt wurde, auch beschimpft wurde. Da habe ich mich beschwert, da ist nichts passiert. Also wenn ich wirklich das Gefühl hätte, auch als Auszubildende habe ich was zu sagen, weil ich eben die Pflegekraft von morgen bin. Man tut sich auch um mich und meine Gesundheit kümmern, weil ich diesen Beruf ja auch ein paar Jahre machen soll. Und ich habe halt einfach eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Ja, wo ich wirklich das lerne und lerne auch sicher zu sein im Beruf. Ich glaube, das macht so viel aus. Für mich hätte es einen großen Unterschied gemacht. Und es ist, wie es ist. Ich bin da dankbar, wo ich jetzt bin. Aber ich glaube, für viele eben auch die Ausbildungsqualität, auch einfach, ne, wie starte ich in den Beruf und die Bedingungen. Also die Bezahlung steigt und trotzdem für den Job, den du machst, für die Opfer, die du dafür eingehst, mit deinem Sozialleben, mit deiner Familie, mit deinem Schlaf, mit deinen Essgewohnheiten, ist es trotzdem nicht ganz adäquat, finde ich. Und das zeigt halt nochmal auch, wie wir auch Menschen eben sozial wertschätzen. Wenn wir um jeden Euro bangen, den wir den Pflegekräften mehr zahlen, denke ich mir auch, boah, aber was sagt das auch aus über, wie viel wir halt wertschätzen, die Arbeit, die Pflegekräfte machen. Also auch die, ja, Wertschätzung generell, dass man eben sagt, ach wow, ne, es ist super wichtig, dass das Menschen machen. Und wir versuchen eben, euch wirklich mit vielen Angeboten dahin zu ziehen und euch zu wertschätzen.
Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch wirtschaftlich ein bisschen langfristiger denken müssen. Weil wir haben ja gehört, 86% der Leute werden zu Hause gepflegt. Wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter, mein Vater werden pflegebedürftig, ich finde einfach keinen Platz mehr, wo er oder sie betreut werden kann, dann heißt das faktisch, ich muss weniger arbeiten, weil ich muss zu Hause sein. Oder ich falle vielleicht komplett bei meinem Arbeitsplatz aus. Ja, also das heißt, dann erzeuge ich ja auch in anderen Wirtschaftszweigen wieder einen Mangel. Also das ökologisch macht das ja auch gar keinen Sinn. Und ich glaube, es gab ja jetzt auch schon kleine Erhöhungen im Pflegemindestlohngesetz, ne, dass die so ein bisschen mehr verdient haben. Also es war jetzt auch nicht der große Wurf. Und es gab auch das Pflegepersonalstärkungsgesetz, aber das greift ja noch nicht richtig durch. Und ich glaube, dass Deutschland sich da im Wettbewerb um internationale Pflegekräfte da einfach viel besser aufstellen muss. Und etwas, was auch in anderen Berufen wie in der Gastro oder so, wo einfach Leute aus dem Ausland dringend gebraucht werden, finde ich, sollten wir uns alle klar darüber sein, wenn sich die Leute hier nicht willkommen fühlen, wenn sie nie das Gefühl haben, na, ihr wollt mich hier, warum sollten sie denn kommen? Also deswegen so dieses Thema, wie gehen wir mit Menschen um, auch im Alltag? Haben wir mit denen Kontakt? Laden wir die mal zu der Party ein? Ja, haben die das Gefühl, ich bin angekommen? Ich habe irgendwo, ich bin hier auch emotional und sozial verankert. Ich werde da so akzeptiert, wie ich bin. Leute wollen was mit mir zu tun haben und behandeln mich nicht nur wie den letzten Dreck. Also das, glaube ich, ist etwas, was wir alle, wo wir alle was dazu beitragen können. Und natürlich, also das wird die Zukunft sein. Also wir brauchen dann nur nach Japan zu schauen. Also dass die Robotik und technische Hilfstools da einfach ganz viel übernehmen, weil es einfach zu wenig Menschen gibt, die das machen. Und Leute, für euch alle, die ihr jung seid, also vielleicht wird es euch so ergehen, dass ihr nur doch dann von mechanischen Geräten und Robotern gepflegt werdet, die euch waschen und windeln und ähnliches, ne, und füttern.
Ja, ich glaube, worum es halt vor allem geht, ist eben, es gibt tolle Tools und ich glaube, da ist es echt toll, wenn das mehr integriert wird. Also es gibt ja diese Sprachassistenz-Tools, mittlerweile KI, die dann währenddessen eigentlich mich begleiten können bei den einzelnen Patienten, registrieren, bei welchen Patienten bin ich gerade und dann schon so eine Vordokumentation für mich anfertigen. Das ist natürlich toll, wenn einem das da genommen wird. Und das sind so Sachen, wo wir, glaube ich, aufsatteln dürfen, eben so KI-unterstützte Dokumentation und auch so Datenauswertung mehr mit KI oder auch, dass ich, ja, und generell auch hochwertigeres Equipment, also während der Pandemie, da war das echt, musste mal gucken, wer das neuere Beatmungsgerät darf und wer das ältere darf. Das macht schon Unterschied und ja, halt Geräte zu haben und gut zu benutzen, kann viel ändern für die Qualität auch, weil dann habe ich halt mehr Zeit wirklich zu pflegen, ne, für die Menschen da zu sein, als zu dokumentieren. Und ich glaube, das würde echt viel verändern und da hoffe ich, dass wir da so ein bisschen aufsatteln.
Das stimmt. Also da glaube ich, bei der Digitalisierung kann ganz viel getan werden. Also da kann man ja wirklich, also was es halt alles jetzt gibt, ne, dass du dann einfach so kurz in dein Handy sprichst und dann zack, geht die Dokumentation schon rein und du musst dich damit nicht mehr rumärgern. Also das ist, glaube ich, auch gerade für Pflegekräfte, die jetzt, ne, nicht so optimal Deutsch sprechen, für die ist das ja der totale Horror, so Dokumentation. Und die brauchen dafür ja wahrscheinlich auch noch viel länger. Ja, und ich glaube, was du sagst, diese krassen Schichtdiensten sind ja auch nicht so toll. Und dass man da vielleicht einfach noch mehr an dem Thema flexiblere Arbeitszeitmodelle, dass man da einfach auch flexibel ist. Ich weiß, dass die, für die Leute, die das organisieren müssen, also ich mache das ja täglich, weil ich habe ja so unterschiedliche Leute mit so unterschiedlichen Zeitbudgets. Not easy. Aber ich glaube, wenn du das hinkriegst, dann sind die Leute auch zufriedener, weil sie dann auch das Gefühl haben, okay, es wird auch auf mich Rücksicht genommen. Und ich glaube, was einfach das ganz große Thema ist, ist, dass einfach mehr Zufriedenheit in dem Beruf erlangt werden kann, ist, dass die Leute wirklich wieder Zeit haben, mit den Menschen Zeit zu verbringen und das zu machen, warum sie diesen Beruf überhaupt gewählt haben, ne? Nämlich Menschen zu pflegen und zu begleiten.
Ja, und auch menschenwürdig zu pflegen. Also das habe ich halt viel mitbekommen. Du hast halt eben durch den Personalmangel einen höheren Pflegeschlüssel, das heißt mehr PatientInnen, die auf eine Person fallen. Das heißt, dann bin ich eine Person, die aber gleichzeitig halt für 8, 9 andere Personen zuständig ist. Und wie kann ich da noch eine Person wirklich adäquat begleiten? Da ist hier was reingestopft, da, das Bettlaken gerade noch so, mal schnell im Waschlappen in die Hand gedrückt. Da habe ich mich auch selber oft total schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, was hat das eigentlich noch mit Hilfe zu tun, wenn ich die Leute da halbnackig liegen lasse und dann schon wieder rausrennen muss? So, wenn ich dem Kind so schnell die Flasche da reinpallern muss, dass es da noch ewig lang Magenschmerzen hat und da vor sich hin hustet und gluckst. Ja, ich glaube, das macht auch viel aus. Damit habe ich auch gemerkt, für mich war ein großes Argument, nämlich, das macht mich kaputt zu sehen, ich lerne, wie ich pflegen könnte und das ist ein super schöner Gedanke und dann, wie pflege ich wirklich? Gar nicht so toll. Und das ist, glaube ich, was ganz viel verändern würde, wenn ich merke, tatsächlich kann ich mir heute auf die Schulter klopfen, weil ich konnte, ne, wirklich mehr Zeit nehmen, gut zu pflegen. Ich sehe eine Verbesserung in dem Zustand oder auch wenn ich Verschlechterung im Zustand sehe, ich habe mir die Zeit nehmen dürfen, da zu sein.
Ja. Und ich glaube, das würde langfristig auch mehr Geld sparen. Also aktuell sind die Leute ja unter Zeitdruck, weil ja auch nur, was weiß ich, Vollwaschung, keine Ahnung, 10 Minuten und mehr kriegst du nicht bezahlt. So, wo ich mir aber denke, Leute, wenn die Leute gut gepflegt werden, dann haben sie auch weniger Krankheiten, dann fallen sie weniger aus dem Bett, dann werden sie nicht so depressiv, dann bleiben die länger mobil. Also eine gute Pflege hat auch was Präventives. Und eine schlechte Pflege führt nur dazu, dass die Leute noch kränker werden, noch bedürftiger werden und noch mehr Pflegeaufwand entsteht. Das, glaube ich, macht wirtschaftlich eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, dass man vor allem einfach auch Aufgaben, wie jetzt diese ganze Dokumentation und Zeug ausrechnen und sowas, dafür pflegst du ja nicht. Du hast ja den Beruf nicht gewählt, damit du irgendwie die Weltmeisterin im Dokumentieren wirst. Also, dass man solche Aufgaben, die nichts originär mit dem Pflegen zu tun hat, auch wirklich effektiver gestaltet und vielleicht einfach auch an Leute oder KI delegiert, dass die Leute wirklich Zeit haben für die Arbeit am Menschen. Das, was ich euch draußen ins Hirn tackern möchte, ist: dass ihr euch wirklich auch mal mit dem Thema beschäftigt. Und wenn ihr auch ältere Menschen in eurer Umgebung habt, verbringt mal mehr Zeit. Und ich möchte euch eigentlich eine Vision ins Hirn tackern, die mich heute sehr berührt hat, ne, mit dem Gespräch mit der Hadra, die gesagt hat, ihre Vision ist, ja, eine kleine Wohngruppe zu haben mit 10 alten Leuten, die sie so pflegen kann, wie man in Afrika Menschen pflegt. Und ich dachte mir, was ist das für eine schöne Vision? Auch letztendlich traurig, dass es bei uns nicht mehr so ist. Und ja, und ich stelle mir das schön vor, weil wenn ich mal so alt bin, dass ich gepflegt werden möchte, dann möchte ich von so einem Menschen mit so einer Vision gepflegt werden. Und deswegen, das wäre auch meine Vision.
Ja, was ich aus ins Hirn tackern möchte, nochmal zurück zu diesem Corona-Applaus. Ich wurde sozusagen auch applaudiert während Covid. Und ich habe mich dann schon gefragt, für wen applaudiert ihr da eigentlich? Also ich hatte das Gefühl, die Menschen applaudieren so ihr eigenes Gewissen sauber. Naja, jetzt habe ich ja was getan für die armen Pflegekräfte. Oh, ihr macht das ganz, ganz toll. Oh, juhu! Und dann hörte das auf. Aber nur weil Covid aufhört, gibt es ja nicht weiterhin Pflegemangel. Also ich würde euch gerne ans Hirn tackern, vielleicht auch eben drüber nachzudenken. Und wenn ihr mal Leute kennenlernt, die in der Pflege arbeiten, vielleicht mal wirklich denen zu gucken, ob ihr denen was Gutes tun könnt. Oder zumindest zu sagen, hey, danke, dass du das machst, weil ich mach das nicht. Ich will das nicht machen und du machst das. Boah, wie toll. Dank dir läuft der Laden hier. Das ist nochmal ein bisschen mehr wert als so ein Applaus. Und wir brauchen eben auch Menschen, die eben mit uns auch zusammen was verändern. Es reicht eben nicht nur, viele Pflegekräfte trauen sich auch nicht zu streiken, weil das bedeutet, ich lasse meine Patienten alleine, während ich auf die Straße gehe. Deshalb braucht es so ganz viele andere Menschen, die mit uns einstehen, damit die Pflege besser wird und schöner wird für alle. Also das tacke ich euch ans Hirn. Challenge. Challenge. Challenge.
Challenge. Tja, wir haben natürlich auch wieder eine Challenge für euch vorbereitet. Meine ist, ich habe einen sehr beeindruckenden Film Anfang des Jahres gesehen, Heldinnen, über eine Pflegerin in einem Krankenhaus. Und als Jenny das vorhin so ein bisschen beschrieben hat, ihren Alltag und auch die Ängste, die teilweise damit verbunden sind, und der große Druck, der auch herrscht, das könnt ihr gerne mal anschauen. Das begleitet eine Krankenschwester während einer Schicht. Extrem beeindruckend, auch was die, wo dir dann deutlich wird, was Pflegekräfte leisten. Und ich möchte euch aber auch eine Serienempfehlung geben, die ich wunderschön fand, wo wirklich irgendwie, ja, wie kann man menschenwürdig pflegen? Es gibt eine Serie, die heißt Derek. Und die Leiterin von so einem ganz kleinen Pflegeeinrichtung in England, die zeigt eigentlich, wie wunderschön Pflege sein könnte. Also das möchte ich euch ans Herz legen. Ist auch sehr amüsant und lustig dazu.
Schön. Eine weitere Challenge für euch. Wie gesagt, am Anfang des Podcasts hat Perdita ja schon mal gesagt, es kann jederzeit passieren. Stellt euch mal vor, eure Eltern oder Großeltern bräuchten jetzt Betreuung. Wie würdet ihr damit umgehen? Was würdet ihr machen? Wärt ihr bereit dazu, selber zu pflegen? Wie schnell würde das passieren? Also so dieses Gedankenexperiment, was mache ich, wenn jemand in meinem Umkreis betroffen ist? Und weiß ich überhaupt, wie ich dann vorgehen kann? Und auch eine andere Frage, die nächste Challenge für euch, wie möchte ich eigentlich selber gepflegt werden? Also stellt euch mal vor, dann einen Schritt weiter, ihr seid mal im Alter oder auch habt einen Unfall erlitten, eine schwere Krankheit. Wie möchte ich eigentlich gepflegt werden? Was ist mir wichtig? Wie möchte ich, dass Menschen mir begegnen, während es mir schlecht geht? Also dass man sich das auch nochmal fragt und ich glaube, das kann ganz viel die Perspektive ändern, ja, wie wir auch Pflegekräfte beobachten, zu wissen, was ist mir eigentlich wichtig. Ne? Nicht nur macht einfach mal, sondern hey, ich möchte auch ne, Sachen anziehen können, die mir noch Spaß machen. Ich würde gerne mich draußen auf meine Lieblingsbank setzen. Ich würde gerne nicht einfach nur geschrubbt werden, sondern mit ein bisschen Liebe behandelt werden.
Es freut mich ganz dolle, euch eine wunderbare Frau vorzustellen, die wir heute als Interviewpartnerin eingeladen haben, nämlich Hadra Delil. Sie ist in Eritrea geboren und musste ihr Land verlassen und hat zuerst 7 Jahre lang im Sudan als Babysitterin gearbeitet, bevor sie 2015 nach Deutschland kam. Und zwar haben wir sie 2016 kennengelernt im Rahmen eines Sprachpatenprojektes von uns und haben ihr eine Sprachpatin vermittelt, die sie bis heute einfach auch noch unterstützt und ihre gute Freundin geworden ist. Sie fing 2017 an, die Ausbildung zur Pflegefachhelferin zu machen, die sie erfolgreich bestand.
und wurde dann auch noch examinierte Pflegefachkraft, ne, eine Ausbildung, die 3 Jahre dauert. Und dazwischen hat sie auch noch ein Kind bekommen. Jetzt hat sie vor 2 Jahren noch die Weiterbildung als Praxisanleiterin gemacht und arbeitet in der Pflege. Adra, es freut mich ungemein, dass du zugesagt hast, das Interview mitzumachen. Meine erste Frage ist eine Überraschungsfrage. Stell dir vor, du bist 70 in der Zukunft. Was machst du da? Was ist dein Traum, wenn du mal 70 bist?
Schwierige Frage, ich glaube. Da, wenn ja alles okay ist, wieder in meinem Heimatland, ich kann weiterleben. Mit Familie, Verwandte, ja, in der Nähe sind.
Ah, also wieder mit deiner Familie vereint zu sein.
Ja.
Okay. Wir haben dich ja eingeladen, weil du eine Pflegefachkraft bist. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie so ein typischer Arbeitsalltag von dir aussieht und was man so als Pflegefachkraft alles macht.
Es fängt an von Grundversorgung, Körperpflege, Trinken, Eingeben und Essen. Das geht auch dann weiter, Medikamente, ja, Bewohnerbeobachtung und ja, ärztliche Kommunikationen.
Ah, also mit den Ärzten reden.
Ja.
Und arbeitest du in Vollzeit?
Ich arbeite vom Anfang Vollzeit.
Und was sind so typische Arbeitszeiten?
Ich muss nur Frühdienst machen. Es gibt ja Früh, Spät und Nacht. Aber ich muss da nur Frühdienst, weil ein Kind habe. Mein Mann arbeitet Spätdienst und ich arbeite immer früh. Dann musste er in der Früh die kleinen Kindergarten bringen. Dann musste ich ihn da immer wieder abholen.
Gut. Gibt's jetzt was in der Pflege, wo du vielleicht auch ein bisschen sauer bist oder was einfach die Situation für Pflegefachkräfte einfach schwierig macht? Man hört ja immer in der Zeitung und so liest man immer, ne, dass es da viele Schwierigkeiten gibt. Aber vielleicht kannst du aus der Praxis erzählen, was macht deine Arbeit auch so schwierig?
Man hat immer Zeitdruck. Man muss einfach manchmal ohne Pause durcharbeiten, weil immer Personalmangel oder sowas wurde gesprochen. Aber ich sage auch, das ist nur schwierig, das macht auch Spaß. Mir macht auch Spaß. Man muss viel reden und lachen und lernen auch dazu. Aber dieser Zeitdruck, manchmal ist einfach traurig. Man will uns jetzt mit den Bewohnern noch weiter reden oder so. Aber ich muss dann weitergehen. Ich sage immer bis später, aber dann komme ich wieder nicht wieder.
Ah, okay. Eines der Probleme, die du angesprochen hast, ist ja Zeitdruck.
Ja.
Und Personalmangel. Also, und gibt's noch was anderes, was außer dem Personalmangel noch so viel Druck macht, dass man so wenig Zeit mit den Leuten selber hat?
Das ist bei mir, es ist nur, ich habe immer im Kopf so viele Sachen zum Erledigen, dann musste ich einfach weitergehen. Zum Beispiel, bei uns ist es im Schicht immer eine Fachkraft. Wir haben ca. 46 Bewohner. Und dann bin ich zuständig für die Medikamente, ärztliche Kommunikation. Da muss auch alles dokumentiert werden. Da musste ich noch im PC sitzen. Das macht mir immer Druck. Ansonsten bin ich zufrieden.
Ja, okay. Dann, was eigentlich ganz wichtig ist, also Personalmangel liegt ja auch daran, dass viele Leute den Beruf nicht ergreifen wollen, weil sie vielleicht auch hören, dass das so stressig ist. Aber vielleicht kannst du uns auch mal mitnehmen, was sind denn die schönen Seiten deines Berufes?
Von meiner Seite, es ist für mich das Seelische. Es macht mir einfach so glücklich. Das hat auch, wie ich vorher gesagt habe, den Spaß, einfach jemanden zum Helfen können. Jemanden, dass er überhaupt nicht aufstehen und trinken kann, wenn ich ihm es zum Trinken gebe und zum Essen gebe. Ich bin irgendwie im Kopf frei.
Mhm.
Es macht mir einfach voll seelisch. Das ist nur nicht, weil ich meinen Lohn kriege, seelisch auch, weil bei uns ist einfach so kulturell, so sind wir aufgewachsen. Die älteren Menschen sind immer hier oben.
Ah, okay. Also sie sind auch höher gestellt.
Ja.
Aha. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich denke mir mal, dass viele der Bewohner und Bewohnerinnen wahrscheinlich vorher noch nie Kontakt mit jemand aus Somalia hatten. Wie ist das denn? Du hast ja jetzt hingewiesen, also dass es kulturell was anderes ist. In Somalia sind ältere Leute höher gestellt. Wie ist das so im Umgang mit den Klienten und Bewohnerinnen?
Wie Familie. Bin jetzt in der Innenstadt seit 8 Jahren. Ich gehe zum 9. Jahr. Und manchmal denke ich, wie oft mal gedacht habe, ich kündige jetzt. Aber da Herz sagt nein. Und es ist so, du glaubst es nicht. Zum Beispiel, wenn 2, 3 Tage, ich bin nicht die Einzige, von mehreren, wenn frei haben und dann wieder in Dienst und die fragen, wo warst du? Die Familie. Und oft mehrere Bewohner haben auch geduzt, nicht mit sie, sondern geduzt und wie Familie und umgeahmt. Das ist, die Beziehung ist so stark. Besonders wenn man lange da dort bleibt. Ich habe auch mal gedacht, ich gehe weg jetzt, ich kann nicht mehr.
Ja, okay. Was ist das, wo du denkst, ich kann nicht mehr? Was bringt dich an deine Grenzen?
Weil wenn man immer vom Dienst, von der Arbeit rauskommt, Kopfschmerzen oder Schulterschmerzen, überhaupt deine Hälfte Tag ist schon vorbei. Du kommst nach Hause, dann kann man nichts mehr machen. In dieser Zeit, dann habe ich keine Zeit für die Familie. Mein Mann sagt auch immer, wenn du frei hast und nach Hause kommst, dann bist du nur Kopfschmerzen und kannst nicht mehr. Wie soll das weitergehen? Kind, ich muss auch von denen auch Zeit geben. Aber ich bin immer entspannt und Kopfschmerzen. Dann sagst du mal, ich muss meinen Beruf wechseln oder irgendwo gehen. Ich habe ein paar Kollegen, die sie im Krankenhaus arbeiten oder ambulante. Und die meinen, da ist auch viel Belastungen, aber es ist besser dort, sagen sie. Aber ich bin einfach verbunden, diese Altenheim. Einfach, ich
Du
kann.
bist einfach auch mit den alten Menschen sehr eng verbunden,
Ja.
höre ich so raus. Also, ne, wenn du sagst, es ist wie Familie, dass man da auch so zusammenwächst.
Ja.
Aha. Okay, dann, was wünschst du dir denn, dass sich verändert, dass die Arbeit noch besser wird und du halt nicht immer erschöpft und mit Kopfschmerzen nach Hause gehen musst?
Ich sag's immer, ich hoffe dann irgendwann, dass wir genug ausreichend oder keine über Personalmangel oder sowas gesprochen wird, dass wir genug sind, dass wir mehr Zeit für die Bewohner hatten. Es wird immer gesagt, ist doch immer geprüft vom Heimaufsicht oder MDK. Es wird immer gesagt, wenn etwas nicht geschrieben wird, auch nicht gemacht. Die Hälfte Zeit, wir bringen einfach, wir müssen dann dokumentieren und schreiben. Und ich habe sprachlich, habe ich dann ein Problem, dann brauche ich so viel Zeit zum Überlegen und Formulieren. Ich hoffe, dass wir irgendwann, dass wir mehr Zeit haben, ausreichende Zeit, und dass wir mehr für die Bewohner Zeit haben, dass wir reden können und sitzen.
Also, dass diese Dokumentation einfach sehr viel Zeit frisst, höre ich so
Ja.
raus. Ja.
Mehr. Vielleicht die deutschsprachige, es wird einfacher, aber mir kostet viel Zeit.
Ah, okay. Gibt es etwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest, jetzt aus deinen Erfahrungen, jetzt auch in der Arbeit mit älteren Menschen? Es hören ja viele Menschen zu. Gibt es etwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
Ich sag's das oft mal wird gesprochen, Altenpflegerin oder nur waschen und das hat einfach keine gute Bild. Oft mal wird gesagt etwas, aber für mich hat eine große Bedeutung. Das ist, unsere Arbeit ist nicht mit Ware zu tun, das ist mit Menschen. Es ist nicht, weil ich 3 Jahre in der Ausbildung gemacht habe. Dieser Beruf kostet auch Herz, dass jemand ein Herz hat, dass jemand menschlich denken kann. Das heißt, dass es nur nicht gelernt sind, Altenpflege. Ich sage einfach, das ist ein toller Beruf.
Das ist schön. Also das ist auch eine wunderbare Nachricht. All diesem Negativen, was man hört, dass man einfach auch sagt, das ist ein wunderbarer Beruf. Also es freut mich wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen, dass du so einen tollen Weg gegangen bist. Und für mich macht das immer wieder auch deutlich, dass wir auch großes, großes Glück haben, dass so Menschen wie du gekommen sind. Weil wenn du schaust, ich weiß nicht jetzt bei euch, wie viele von den Pflegekräften kommen aus einem anderen Land?
Mehrere. Wir haben auch ein paar, die diese Anerkennung machen, dass es in Heimatland, die schon Krankenschwester sind, aber die müssen auch hier Anerkennung machen. Dann, das ist dann meine Aufgabe als Praxisanleiterin für die Abschlusspraxisprüfung auch Vorbereitungen.
Okay, also wirklich nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich hoffe, dass ihr was so verständlich ausgedrückt habe. Manchmal
Natürlich.
ich habe so viele Power hier. Irgendwann, wenn die Sprache noch besser wird, auch, dass ich so viele Sachen noch ausdrücken möchte.
Ja.
Ich bin so richtig in dieser Beruf vertieft jetzt momentan. Ich habe auch Monika mal erzählt, wenn ich irgendwann einfach Geld habe, diese vom Sprache, vom Wissen, wenn ich weitergehe, irgendwann möchte ich auch eine kleine Gruppe wie Altenheim, aber es ist Besonderes oder afrikanische Altenheim.
Ja.
Oh, ich habe schon mal so gesagt, dass einfach ein paar, maximal ein 10 oder sowas habe und mehr Beschäftigung, einfach reden, zusammen kochen, etwas Zeit geben, weil diese Zeit ist das Ende des Lebens. Die sollten einfach diese Zeit genießen und, weil manchmal mir tut so weh, es gibt so mehrere, die im Altenheim sind, überhaupt keinen Besuch kriegen. Manche fragen immer, mein Sohn kommt, meine Tochter kommt, aber kommt keinen. Eine Verwandte oder Familie kommt am Ende, wenn diese Person verstorben ist. Am Anfang war für mich sehr schwierig zum Akzeptieren, weil es wird immer gesagt, er hat geschafft. Und dann sage ich, was hat geschafft? Und ich habe dann geweint und geheult. Das war sehr schwierig. Aber jetzt, wenn ich denke, wenn ich ein paar sehe, einfach weil am Ende ist nicht so schön. Das heißt, diese Geschafftheit hat bedeutet, das ist so richtig, weil diese Lebensqualität ist ja nicht mehr da. Dann ist besser, denn er verstorben hat, weil dann hat er geschafft. Jetzt habe ich verstanden. Aber am Anfang, für uns ist diese Sterben ist wie ein Tabuthema. Man heult und Trauer ist eine große. Und aber jetzt verstehe ich, was das heißt, geschafft heißt, weil es ist ja kein Sinn mehr zum Leben.
Boah, das ist traurig. Du möchtest, dass diese letzte Zeit einfach schöner ist und noch mehr Sinn hat, oder?
Soll sein.
Ja, schön. Eine schöne Vision. Also ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das schaffst, weil ich glaube, die 10 Leute, die dann bei dir landen, werden eine schöne letzte Zeit haben.
Man weiß nicht.
Oh,
Ja.
ich bin mir sicher, ich bin mir sicher.
Man träumen, ja.
Ja, also ich finde, und das ist ein wunderschöner Traum, weil es ist letztendlich ein Traum für andere.
Ja, das tut auch gut, jemanden zum Helfen können.
Also, dass du anderen ein schönes Ende ermöglichen möchtest. Oh, geht mir gerade sehr ans Herz. Ja, toll.
Ja, und dann wollen wir mal gleich die Werbetrommel rühren für unsere nächste Folge. Ein Thema, das uns alle angeht. Wir wollen uns nämlich mit Vätern beschäftigen.
Ja, darauf dürft ihr schon mal gespannt sein, ne? Sonst reden wir ja hier auch gern und viel über Frauen, weil wir auch selber alles Frauen sind. Aber wir widmen uns eben auch mal diesem Thema Väter. Ja, und jetzt zu dieser Folge. Wie immer könnt ihr in unseren Shownotes alle wichtigen Informationen und alle unsere Quellen finden, auch die Links zu unseren empfohlenen Filmen und Serien. Und natürlich freuen wir uns total, wenn ihr euch bei uns meldet, auch wie ihr die Challenges fandet, wie ihr den Podcast findet. Ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben an wakeup@gemeinsam-in-europa.de, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt. Wir haben auch Instagram und auch eine Webseite, die heißt www.futter-fürs-hirn.de. Fürs ist mit UE geschrieben. Ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen als Tschüss
und bleibt wach.